gespannt, von euch zu hören, wie das war. Liebe Täuflinge, liebe Gemeinde, in der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel, das muss ich mal gerade, da muss ja irgendwo noch meine Bibel rumliegen. Das ist bitter. Kann jemand in mein Büro gehen? Und nee, ich brauche eine andere.
Ja, ich kenne den Schlüssel. Was soll ich holen?
Die gelbe.
Gelbe.
Nein, das ist ja keine gelbe, das ist so eine bunte, das ist wie eine Frucht drauf. Neues Leben, Übersetzung. So geht das, live. Man versucht einmal alles zu denken und das Wichtigste, das Wort Gottes, lasse ich im Büro liegen. Also, in der Apostelgeschichte, im zweiten Kapitel, Vers 38. Das kann ich euch trotzdem sagen, weil den Spruch, den kenne ich. Kehrt euch ab von euren Sünden, da sagt Petrus. Petrus sagt euch, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen auf den Namen Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und ergänzend noch einen Vers weiter, in Vers 39, da heißt es dann, diese Zusage, die gilt euch und euren Kindern und auch denen, die von Gott fern sind, allen, die vom Herrn, unserem Gott, berufen werden. Mit diesen Worten, Dankeschön. Genau, und die Kinder dürfen auch in die Sonntagsschule. Falls noch welche da sind, ihr dürft losgehen in eure Sonntagsschule. Mit diesen Worten aus der Apostelgeschichte schließt Petrus ja eigentlich eine ganz berühmte Predigt. Das war die Predigt, die Pfingstpredigt. Kehrt um, tut Buße und lasst euch taufen. Eine ganz klare Aufforderung. Und unsere Täuflinge haben diese Aufforderung Gottes gehört und sind wohl genau deswegen heute auch hier. Liebe Geschwister, mit den Aufforderungen ist das manchmal so eine Sache. Geht es euch manchmal auch so? Wir hören so viele Predigten, die uns auffordern, tu dies, tu das. Dass man manchmal auch so ein bisschen über hat. Was soll ich denn noch alles machen? Ist vielleicht manchmal der innere Aufschrei meiner Seele genau das? Ich habe doch schon so viel gemacht und so viel versucht. Was mich wirklich überrascht, ist die Tatsache in dieser Predigt, die Petrus hält, dass ein solches Tu dies, tu das Predigt überhaupt nicht gehalten hat vorher. Petrus hatte vorher überhaupt kein Tun von seinen Hörern gefordert. Das einzige Tun, von dem er sprach, das war das Tun Gottes an den Menschen. Das, was Jesus getan hat. Jesus Christus hat. Das war eigentlich seine Predigt in der Apostelgeschichte. Und ich lese uns das jetzt mal, da ich ja jetzt die Bibel habe. Apostelgeschichte 2, Vers 22 und folgende. Hört zu, ihr Menschen. Ihr alle wisst, dass Gott durch Jesus von Nazareth große Taten, Wunder und Zeichen wirkte und ihn dadurch vor euch allen bestätigte. Ihr habt das gesehen, ihr habt das mitgekriegt, was Jesus getan hat. Ihr aber habt ihn mit der Hilfe von Menschen, die das Gesetz Gottes nicht kennen, ans Kreuz nageln lassen und ermorden lassen. Damit erfüllte sich, was bei Gott lang zuvor beschlossen war. Doch Gott hat ihn aus dem Schrecken des Todes befreit und wieder zum Leben auferweckt. Denn der Tod konnte ihn nicht festhalten. David hat über ihn gesagt, ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ich werde nicht mutlos, denn er ist an meiner Seite. Deshalb ist mein Herz voller Freude und mein Mund voller Lob. Mein Körper ruht in dieser Hoffnung. Denn du wirst meine Seele nicht bei den Toten lassen. Du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger im Grab verwest. Du hast mir den Weg des Lebens gezeigt und wirst mir Freude schenken in deiner Gegenwart. Liebe Geschwister, denkt darüber nach. Das war die Predigt von Petrus. David sah also in die Zukunft und sagte, die Auferstehung des Christus voraus, heißt es hier. Und darüber predigte Petrus. Dieser würde nicht bei den Toten bleiben und sein Leib nicht im Grab verwesen. Diese Weissagung bezog sich auf Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat, was wir alle bezeugen können. Jetzt sitzt er auf dem höchsten Ehrenplatz zur Rechten Gottes im Himmel und der Vater hat ihm, wie er es versprochen hat, den Heiligen Geist gegeben, damit dieser über uns ausgegossen wird. Und so habt ihr das heute hier an Pfingsten auch erlebt, sagt Petrus zu den Anwesenden. So soll nun jedermann in Israel sicher wissen, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Damit endet eigentlich die Predigt des Petrus. Und dann passiert was Interessantes. Die Leute, die das gehört haben, die das gesehen haben, die dabei waren, die dieses Geschehen von Pfingsten gesehen haben, die das alles miterlebt haben, die fangen plötzlich an zu fragen, das hat ja irgendwie was mit uns zu tun, was sollen wir denn jetzt machen? Die haben plötzlich die Frage, was sollen wir tun? Das ist nicht Petrus, der sagt, mach dies, mach das, mach jenes, sondern die das gehört haben, die das Evangelium gehört haben, die Christus erlebt haben, die von der Auferstehung miterlebt haben, die Pfingsten erlebt haben, die fragen, Mensch, was soll ich denn jetzt damit machen? Was ist jetzt dran für mich? Das war ihre Frage. Sie haben gehört, dass Gott in Christus Jesus einen Ausweg aus unserem Versagen vor Gott geschaffen, einen Weg mit und durch Jesus Christus in Gottes ewige Liebe zurückzukommen geschaffen hat. Ein Weg, der sie so zutiefst hoffnungsvolle Erfahrung Davids erleben lässt, Realität werden lässt. Ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ich werde nicht mutlos, denn er ist an meiner Seite. Mein Herz ist voller Freude, mein Mund voller Lob, wenn dieser Herr bei mir ist. Mein Körper ruht in dieser Hoffnung, dieser ewigen Hoffnung. Ich weiß, selbst dass der leibliche Tod für mich nicht mehr das Ende ist. Ich werde nicht im Grab verwesen. Du hast mir den Weg des Lebens gezeigt und du wirst mir ewige Freude schenken in deiner Gegenwart. Das will ich haben. Das ist das, was ich haben will. Das tut Gott. Wie großartig. Jetzt ist die Frage, was kann ich tun? Was ist für mich jetzt dran? Wie empfange ich dieses Leben? Gibt es einen Ausweg aus dieser Verlorenheit? Gibt es am Ende tatsächlich auch für uns, das war die Frage der Zuhörer, die wir an Gott, an Jesus schuldig geworden sind, ein Weg, der uns daraus rettet? Könnte die Auferweckung des von ihnen an Kreuz gebrachten Messias tatsächlich diese unbegreifliche Begnadigung bedeuten, das zu empfangen, das zu bekommen? Was sollen wir tun, war ihre Frage. Wie gesagt, bis dahin hatte Petrus seinen Hörern keinerlei Tun nahegelegt. Aber auf ihre Frage hat er eine Antwort. Er weiß um einen Weg, den seine Hörer nun gehen können. Die einzelnen Schritte dieses Weges sind, kehrt um, andere übersetzen, tut Buße, bekehrt euch. Der nächste Schritt ist, lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden. Lasst euch reinwaschen von euren Sünden. Und empfangt den Heiligen Geist, der euch ausrüstet, in diesem neuen Leben zu leben. Leider ist es oft so, dass manche das mit dem Heiligen Geist leider ausblenden. Und die hören irgendwie bei der Vergebung der Sünden auf. Kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Das war der erste Schritt, von dem Petrus spricht, zu diesem verheißen und ewigen Leben in und mit Gott. Was das bedeutet, das habe ich erst vor 2 Wochen ausführlich darüber geredet. Es bedeutet umdenken und umkehren und es annehmen, was Christus getan hat. Umdenken bedeutet sein eigenes Leben in Bezug mit Gottes Willen, mit dem, was Gott gesagt hat, in diesen Bezug hineinzustellen, aus Gottes Sicht über mein Leben nachdenken, seine Kriterien über mein Leben stellen und es vergleichen, darüber nachdenken. Und dann, wenn ich feststelle, dass da vielleicht manches nicht übereinander passt, umkehren. Die Wege verlassen, in denen deutlich geworden ist, dass sie nicht zu Gott hin, sondern von Gott wegführen. Um 180 Grad umkehren, zurück auf den Weg zu Gott. Auf den Weg mit Jesus Christus einschwenken, der der einzige Weg zu Gottes Herrlichkeit ist. Nur mit seiner Hilfe, nur mit seiner Gnade, die die Strafe und die Folgen für unsere falschen Wege von Gott weg am Kreuz von Golgatha auf sich genommen hat, gelingt es uns dann wirklich, den alten gottlosen Weg endgültig zu verlassen und den neuen Weg zu Gott hin zu gehen. Bis zum Ziel in der herrlichen Ewigkeit in Gottes Armen. Es annehmen, dass Jesus der einzige Weg ist und dass der Weg durch ihn geebnet, gespurt ist und sein Heilshandel mir persönlich gilt. Es persönlich ausdrücken, für sich formulieren, dass man die gute Nachricht von Jesus Christus annehmen wird und will. Ganz praktisch, dass ich mich selbst in Jesu Arme übergebe, damit er die Führung in meinem Leben übernehmen kann und ich ihm nachfolge. Das Ausdrücken, auch im Gebet. Diesen ganzen Prozess, das ist der Prozess der Bekehrung. Vollzogen, ausgeführt, führt er uns in Gottes ewiges Reich. Wir kommen da nicht automatisch rein oder wir kommen nicht rein, weil Tante Lieschen das uns immer so toll erzählt hat. Wir kommen rein, wenn wir das annehmen. Das will Gott. Das will Jesus Christus für uns. Dass wir das annehmen. Anders geht's nicht. Dafür müssen wir keine besonderen Taten der Frömmigkeit oder eine Liste der geleisteten Dienste für Gott vorweisen. Wir brauchen es nur als Geschenk der Gnade annehmen für uns selber. Bewusst im Gebet annehmen und fest darauf vertrauen, dass bei Jesus die Trennung von Gott beendet ist. Dieser Jesus, der vergessen wurde, der übersehen wurde, der verachtet wurde, der beschimpft wurde, der bekämpft und was weiß ich alles, der nimmt sich uns, unser, unbegreiflich an und löscht die ganze Schuld unseres Lebens am Kreuz von Golgatha, wäscht uns rein mit seinem Blut. Die sichtbare Bestätigung dieser Reinwaschung, dieser Bekehrung, das wird dann die Taufe. Der zweite Schritt, den wir gehen. Im Bild der Taufe, im Zeichen des Untertauchens unter Wasser, wird nachvollzogen, was Jesus getan hat. Und ich lese uns noch einige Verse aus dem Römerbrief, die das gut beschreiben. Das Römer 6. Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr, denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Und weil wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir werden es gleich bei unseren Täuflingen selber erleben können. Da wird das alte Leben begraben, wenn sie unter Wasser kommen, quasi, ne? Abgewaschen. Die Schuld, die Sünde wird abgewaschen, die Jesus mit seinem Blut endgültig abgewaschen hat im Zeichen des Untertauchens. In der Taufe geht ein durch und durch von Sünde, eigentlich beschmutzter Mensch, in das reinigende Bad des Opfers Christi und darf mit Christi zusammen auferstehen, zu einem neuen, zu einem ewigen Leben mit ihm. So wie Jesus nach seinem Tod auferstanden ist, so wird der, der mit Christus in der Taufe gestorben ist, mit Christus danach auferstehen, wenn er aus dem Wasser aufsteigt. So gehen unsere Täuflinge bildlich gesprochen nach ihrer Taufe durch das Kreuz hinein in ein neues, ewiges Leben mit Christus. Das ist kein Ritual, das man halt mal so machen lässt. Die Taufe, so verstanden, ist die Sache jedes Einzelnen in persönlicher Entscheidung auch. So ist die Taufe, zu der Petrus hier aufruft, nicht eine geheimnisvolle Handlung, die ohne die innere Beteiligung des Menschen von selber irgendetwas wirkt, sondern eine klare Entscheidung, ein Gehorsamsschritt nach der Umkehr, nach der Bekehrung zu Gott. Wir haben heute Morgen von einigen gehört, was ihnen ihre eigene Taufe bedeutete. Und für alle, die diese Taufe erlebt haben, war es ein bewusster Schritt. Ein ganz bewusster Schritt der Jesus-Nachfolge, der heute noch Gültigkeit hat. Und so lehrt es nicht nur Petrus, auch Jesus Christus selber sagt im Markus-Evangelium, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Zuerst Glaube, dann Taufe, um den Glauben letztlich ja so ein Stück vollständig zu machen. Aber Achtung, der Glaube rettet uns, nicht die Taufe. Wer nicht glaubt, so heißt es weiter in dem genannten Vers, der geht verloren. Ich bin nicht gerettet, weil ich getauft bin, sondern weil ich an Jesus Christus und sein Heilshandeln auf Golgatha glaube, es angenommen habe. Aber wenn ich glaube, dann stellt sich mir immer wieder die Frage, ob ich diesen Schritt auch im Gehorsam gehe, den Schritt der Taufe, da auch Jesus Christus selber diesen Weg durch die Taufe auch gegangen ist. Kehrt um, wendet euch Gott zu und lasst euch taufen auf den Namen Jesus Christus. Geht diesen Weg, sagt Petrus, tut das. Dann, so erklärt Petrus es seinen Zuhörern, abschließend, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. In der Taufe Jesu, als er selber getauft wurde, ist es genauso geschehen. Im Matthäus-Evangelium, da können wir das lesen, da taufte ihn Johannes. Und als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel, man sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und sich auf Jesus niederlassen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Und das ist für mich das Faszinierende an der Taufe. Das ganze Kopfgeschehen, das ganze Umkehren und das alles, aber auch das Ergebnis in dieser Taufe. Diese Bestätigung Gottes, die hier kommt. Das begeistert mich. Ich glaube, ihr merkt das gerade. Das finde ich so toll. Stell dir vor, der Himmel geht auf. Es regnet zum Glück gerade nicht. Und der Geist Gottes kommt auf den Täufling drauf, kommt auf den Mensch drauf. Die Kraft Gottes erfüllt ihn. Darum geht's doch, dass wir in dieser Kraft leben können. Nicht irgendwelche Gesetze und dies und das und Äußerlichkeiten irgendwie abhaken, sondern dass wir diese Kraft auch empfangen. Taufe hat was mit Kraft zu tun. Die Gabe des Heiligen Geistes. Und damit kommt etwas in uns, was wir ohne das nicht hätten. Nämlich die letzte Gewissheit. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes, an dem Gott Freude hat. Auch für mich ist der Himmel aufgegangen. Und Jesus hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn. Du bist seine geliebte Tochter. An dem ich Freude habe. Ganz viele denken, Gott ist ja nicht mit mir zufrieden. Dies und das hätte ich besser machen können. Und er freut sich nicht an mir. Denkt einmal kurz an den verlorenen Sohn. Die Geschichte ist den meisten bekannt. Und an den Vater, wie er reagiert, als sein verlorener Sohn zurückkommt. Der Sohn, der so viel Mist gebaut hat, auf Deutsch gesagt. Der Vater sieht nicht mehr den Schmutz, den der Sohn ohne Zweifel noch an sich trug. Der Vater riecht nicht mehr den Geruch von den Schweinen, den er ohne Zweifel mitbrachte. Er nimmt ihn in den Arm, er läuft ihm entgegen, er fällt ihm um den Hals, lesen wir. Vor lauter Glück. Dieser Vater ist ein Vater im Himmel, der auch auf dich so reagiert. Nur um das zu erkennen, benötigen wir den Heiligen Geist. Zu erkennen, dass mich der Vater im Himmel als sein Kind so annimmt, benötigen wir den Heiligen Geist. Das können wir uns nicht einreden. Ohne den Heiligen Geist geht das nicht. Werden wir immer im Zweifel bleiben, ob wir wirklich so angenommen sind, ob der Vater im Himmel sich wirklich so über mich freut. Im Römerbrief heißt es, denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Ohne den Heiligen Geist geht es nicht. In vielen, auch manchmal konservativen Kreisen, wird der Heilige Geist irgendwie zu kurz betrachtet. Da wird über Sündenbekenntnis und Umkehr geredet, über Taufe und was wir tun sollen, die danach als Gehorsamschritt auch folgt, aber nicht mehr über den Heiligen Geist, der in uns Freude der Umkehr, die Freude über die Gotteskindschaft bewirkt und erhält. Der Heilige Geist, der uns die Kraft und die Motivation gibt, überhaupt im Glauben zu leben und Früchte des Glaubens zu bringen, das wird schnell als Schwärmerei abgetan und wird selten gelehrt. Und wenn, dann oftmals als Problem, denn schließlich könnte ja auch der Geist von unten uns betrügen. Im Resultat, dass wir eine Menge ausgebrannter und frustrierter Christen haben, die eigentlich seit ihrer Taufe nicht mehr oder nur an der Zeit lang noch gewachsen sind, denen die Kraft und die Freude der Kinder Gottes fehlt. In der Taufe wirkt der Heilige Geist und ich bete für jeden Täufling, dass der Geist Gottes ihn erfüllt oder mehr erfüllt, damit sich die Freude Gottes in ihm weiter ausbreitet und er im Glauben und in seiner geistlichen Vollmacht und Autorität als Kind Gottes wächst. Deshalb taufen wir auch. Bis dahin, dass wir als Kinder Gottes im Namen Jesu und in der Kraft seines Heiligen Geistes sogar dem Bösen widerstehen können. Alleine können wir es nicht. Darunter geht es nicht, liebe Geschwister. Darunter berauben wir uns um unsere Möglichkeiten und tun uns immens schwer, ans Ziel der Herrlichkeit zu kommen. Der Heilige Geist ist die entscheidende Gabe Gottes, die es möglich macht, dass der Kleinste im Reich Gottes größer ist als zum Beispiel der Täufer des Johannes. Ein letztes Beispiel. Johannes der Täufer war der größte von allen bis dahin gelebten alttestamentlichen Propheten. Seine Verantwortung, seine Salbung zur Umkehr zu rufen und sein Platz in der Geschichte sind Gründe für seine herausragende Stellung. Er wandelte in der Kraft Elias, beendete das Schweigen des Himmels mit der Botschaft, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Und er hatte das Vorrecht, dem Messias den Weg zu bahnen. Und doch fehlte ihm, laut seiner eigenen Aussage, etwas ganz Wesentliches. Die Taufe Jesu und die Erfüllung mit seinem Heiligen Geist. Johannes sagte wörtlich, ich habe nötig von dir, Jesus, getauft zu werden. Und das, nachdem er von Jesus geweissagt hatte, er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Das, wonach sich Johannes sehnte, wird uns durch die Taufe auf den Namen Jesu und durch die Gabe des Heiligen Geistes geschenkt. Das ist das, was Johannes meint, wenn er über eine Taufe mit Feuer und Geist spricht. Das ist das, was Petrus meint, wenn er sagt, kehrt um, lasst euch taufen und werdet voll Heiligen Geistes. Die Wassertaufe ist ein prophetisches Bild dessen, was der wahre Täufer letztendlich vollbringen würde. Eine Reinigung, die kein natürliches Wasser bewerkstelligen kann und die die Voraussetzung schafft, den Heiligen Geist seiner Gegenwart zu empfangen. Das ist der Standard für ein Leben im Reich Gottes. Das dürft ihr erwarten nach der Taufe. Indem du in das Reich Gottes hineingeboren wurdest, hast du die vollständige Reinigung von deinen Sünden empfangen. Und die Gegenwart Gottes wohnt durch den Heiligen Geist in dir. Die Taufe macht das deutlich und öffentlich sichtbar. Ein Gehorsamsschritt, der wie bei Jesu Taufe diese Glaubenskraft auch in uns freisetzt. Aber es braucht Umkehr. Es braucht den Schritt in die Taufe. Es braucht den Heiligen Geist. Vielleicht fragst du dich ja gerade, was soll ich denn tun? Vielleicht ist es deine Frage, was soll ich tun? Umkehren? Die Taufe auf den Namen Jesu vollziehen? Vielleicht ist es dran für dich. Um den Heiligen Geist bitten, damit diese Freude endlich in mein Leben kommt? Antworte auf diese Frage. Lass uns einen Moment still sein. Wir hören auf ein Musikstück. Herr Jesus Christus, ich danke dir für die Taufe und für den Heiligen Geist. Ich bitte dich, mich neu zu erfüllen. Komm, Heiliger Geist, erhebe dich in mir. Durchtränk jeden Bereich meines Lebens mit deiner Gegenwart, mit deiner Kraft. Jesus, wirke durch deinen Heiligen Geist stärker durch mich, dass du durch mich offenbart werden kannst. Amen.